Abenteuer ist für mich vieles. Abenteuer ist für mich auch mal das Scheitern und nicht immer alles immer verfügbar haben. Das heißt, ich gehe zum Campen, habe das dabei, das ich dabei habe. Und wenn ich mein Essen einmal verbocke, dann habe ich Pech gehabt.
Hey, schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Christian Nielsen vom Adventure Camp Schnitzmühle. Direkt am Schwarzen Regen bei Fichtach im Bayerischen Wald haben Christian und seine Familie einen ganz besonderen Urlaubsort geschaffen. Bei unserem Besuch haben wir die Schnitzmühle als einen Ort erlebt, an dem Menschen aller Altersgruppen zusammenkommen können, an dem man gutes Essen und Natur genießen kann und an dem es aber auch viel Raum für neue Ideen und zukunftsorientiertes Handeln gibt. Im Podcast spreche ich mit Christian über das Konzept und die Vision hinter der Schnitzmühle, seine Art, die Welt zu betrachten, wie er schöpferische Prozesse angeht und wie er es schafft, innovativ und mit Blick auf die Zukunft zu planen und zu handeln. Jascha hat unseren Besuch im Adventure Camp wieder mit der Kamera begleitet. Wenn du möchtest, kannst du dir also auf bergpol.de selbst ein Bild von der Atmosphäre der Schnitzmühle machen. Den Link zur Homestory findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi Christian, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Du hast uns ja eine sehr ausführliche Führung durch die Schnitzmühle jetzt gegeben. Und es war wahnsinnig spannend und interessant zu sehen, was alles hier rund um das Gebäude der ehemaligen Schnitzmühle entstanden ist. Für Leute, die die Schnitzmühle jetzt nicht kennen, magst du kurz erklären, was die Schnitzmühle ist?
Ja, danke, dass ich eingeladen bin für euren Podcast. Ja, die Schnitzmühle. Was ist die Schnitzmühle? Ist auf jeden Fall ein altgewachsener Familienbetrieb, immer noch. Und wir haben halt, wie die Raupe zum Schmetterling, haben wir das so gemacht, die Schnitzmühle zum Adventure Camp. Ohne jemals zu vergessen, wo wir herkommen. Und das ist ja auch, wie du ja gesehen hast, im Rundgang ist ja alte Substanz immer noch vorhanden. Und wir versuchen halt, eine Lebenswelt zu schaffen, die halt das ganze Jahr funktioniert. Und wir haben einen Campingplatz, ein Hotel mit klassischer Hotelstruktur, dann eine Lodge mit ebenerdigen Zimmern, dann haben wir die Tiny Häuser, unsere schwarzen Häuser, ein Naturbadesee, der Campingplatz ist eine Insel, also das heißt, wir leben auch am Fluss und am Bach und versuchen auch über das Wasser Strom zu machen und die Sonne zu nutzen und vielleicht in der jetzigen Zeit, wo wir jetzt gerade sind, den Autarkiegrad zu erhöhen und uns von der Welt ein bisschen unabhängiger zu machen. Und ja, das ist halt so die Schnitzmühle, ne?
Mhm. Wenn du jetzt so zur Anfangszeit zurückdenkst, wie ist so die Idee eines Adventure Camps entstanden?
Die Idee eines Adventure Camps resultiert natürlich aus Rucksackreisen und wir wollten halt keine klassische Hotelstruktur haben, weil ich habe in der gelernt und die erst nicht zwingend angenehm empfunden. Und so haben wir halt eine offene Idee kreiert, die Camping und Hotel verknüpft. Und wir haben die Sternekultur fallen lassen. Also wir sprechen ja auch von Fans und nicht von Zielgruppen. Insofern sind wir unabhängig von Alter, sprechen wir halt alle Leute an, entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Mhm. Und das ist bei Jüngeren oder bei Alten komplett gleich. Also es gibt überall langweilige und witzige Leute, ne?
Mhm. Was verstehst du persönlich unter Abenteuer?
Abenteuer ist für mich vieles. Abenteuer ist für mich auch mal das Scheitern und nicht immer alles immer verfügbar haben. Das heißt, ich gehe zum Campen, habe das dabei, das ich dabei habe. Und wenn ich mein Essen einmal verbocke, dann habe ich Pech gehabt. Ne? Und das ist in irgendeiner Art und Weise, wenn man nicht immer alles verfügbar hat und Luxus jederzeit genießen kann, ist es Abenteuer. Wobei man auch sagen kann, neue Materialien zweckentfremden ist auch abenteuerlich. Und irgendwo ist Abenteuer eigentlich, Abenteuer beginnt da, wo Planung endet eigentlich. Ne? So kann man es eigentlich schön ausdrücken. Ich denke, Das muss jeder für sich empfinden. Es muss nicht unbedingt in die Kategorie Angst abdriften, sondern man kann schon noch sagen, man ist in Europa, man ist immer noch im Rechtsstaat, aber ich gehe halt mal ein bisschen raus aus meinen geschützten, gewohnten vier Wänden und begebe mich halt auf unbekanntes Terrain und schau mal, was da so passiert mit mir, ne?
Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass Abenteuer da anfängt, wo die Planung endet. Aber in so einem Betrieb wie jetzt in der Schnitzmühle ist ja schon viel Planung nötig, damit alles funktioniert. Wer steckt denn so dahinter? Also wer ist das Team rund um dich und hinter der Schnitzmühle?
Ja, also wir sind 85 Personen circa.
85 Personen?
85 Personen haben wir angestellt. Ja, wir haben das ganze Jahr offen, 7 Tage. Wir haben eigentlich rund um die Uhr Gäste da. Insofern, viele kennen sich untereinander auch gar nicht. Ja, das ist meine Frau auch, natürlich, die im kreativen Part macht und so diese kleine Biene ist, die ein bisschen Schönheit versprüht. Mein Bruder, ich, der Sohn, die Tochter, der Schwiegersohn. Dann haben wir Abteilungsleiter, dann Florian in die Schnittstellen noch mit drin, der so Projekte auch mit kreiert. Und so kann man das nicht sagen, dass ich die Schnitzmühle mache, sondern wir machen das. Alle miteinander. Auch der Kochlehrling oder einfach in der Küche und jeder darf mal ein bisschen probieren und kreieren und ein bisschen ausgeflippt sein. Und dann denke ich mal, ist Tourismus einfach so, dass das individuell ist, aber auch Input von außen braucht, um einfach Neues zu entstehen lassen. Und da ist man eigentlich mit seiner eigenen Meinung viel zu beengt. Und es ist, man redet immer von Teamgeist und Energie von innen nach außen und jeder muss sich fühlen wie der kleinste Selbstständige. Und das schafft man halt einfach auch nur, wenn man dann ein offenes Ohr hat und die in Arbeitsgruppen mit einfließen lässt.
Mhm. War das so von Anfang an die Vision, dass es so ein Miteinander wird?
Ja. Ja. Eben aus dem Bekannten raus, dass ich sage, ich habe diese alte Küchenstruktur, wo es noch laut war in der Küche und geschrien worden ist in der Küche. Und ich habe das alles kennengelernt und dachte auch so, um Gottes Willen, so kannst du mit Menschen nicht umgehen, ne? Mhm. Und wir haben auch keinen, die sagen auch nicht Chef zu mir oder sowas, ne? Ich habe einen Namen. Und wir reden halt auf Augenhöhe und ich nehme jeden Einzelnen gleich ernst und bearbeitet ja auch mit und es ist ein komisches, überhebliches Gefühl wäre das, wenn ich wer anders wäre wie die, ne? Und ja, und die können es oft besser wie ich.
Also du warst in deiner Ausbildung quasi in anderen Betrieben und hast da gemerkt, dass du das nicht so umsetzen willst, wenn du einen eigenen Betrieb auf die Beine stellst.
Absolut richtig, ja. Also ich habe 3 Jahre Hotelkaufmann gelernt in München, dann noch 1 Jahr den Einkauf geleitet und es war wirklich so, man hat viel gesehen, ja, Positives, aber auch viel Negatives das war Durchhalten. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich das für immer da machen muss, hätte ich es nicht gepackt. Also das war nicht meine Vision vom, und auch wenn man in Urlaub fährt, es ist, wir sind ja Urlaubshotel, also schon auch für Regionale und so weiter, aber natürlich sind wir touristische Destination. Insofern braucht man halt die Lebendigkeit und das Flair von hier will man Urlaub machen. Und da kann ich nicht sagen, ihr macht hier Urlaub, aber wir schreien hier hinten rum und behandeln die Menschen wie Sklaven. Das funktioniert so nicht. Mhm. Und jeder Mensch braucht ein gewisses Lächeln im Gesicht. Und das soll halt nicht angelernt sein, sondern natürlich sein. Mhm. Und das schafft man nicht immer, das ist auch klar, aber so, wie wir das hier aufziehen, und wir haben zum Beispiel unser Küchenchef, der ist in meinem Alter und der ist, wir sind beide in die Lehre gegangen. Er bei uns hier vor Ort und ich in München. Mhm. Und seit 25 Jahren ist er da. Ne? Mhm. Und wir haben viele, die lang schon bei uns sind. 20 Jahre, 18 Jahre. Und das ist eigentlich in der Branche untypisch. Aber mit denen haben wir alles aufgebaut. Und das macht einen schon stolz, dass man sagt, Jungs, wisst ihr noch, wie das damals war, wo der Koch noch Rasen gemäht hat am Campingplatz und wir haben das noch miteinander gemacht und wie wir das gebaut haben und das gemacht haben und wir das probiert haben und es hat nicht funktioniert und dann haben wir die thailändische Küche gehabt und sind wir da hingefahren und haben uns das alles zeigen lassen. Ja, die Geschichten und die Leute sitzen da heute noch gegenüber, ne?
Also ihr seid damals nach Thailand gefahren und habt euch Inspiration für die Küche, für euer Thai-Bai-Restaurant
geholt? Nee, wir sind nach Thailand gefahren, weil wir mit dem Rucksack Urlaub gemacht haben. Mhm. Und erst Jahre, Jahre später haben wir das Glück gehabt, dass wir Thailänderinnen bei uns als Hotelgäste gehabt haben. Mhm. Und dann sind halt unsere Köche zu denen nach Nürnberg gefahren, privat. Und haben sich die ersten Curries zeigen lassen und so weiter. Dann haben wir mit ein, zwei Gerichte angefangen und so ist das gewachsen und gewachsen und gewachsen. Mhm. Und das ist, wie so oft, nicht zwingend geplant gewesen, aber man hatte den Zufall erkannt vielleicht und dann auch provoziert, weil man immer auf der Suche ist nach irgendwas, ne? Und wenn man neugierig ist, dann sieht man auch Dinge und rechtzeitig. Und dann kann man die auch verwirklichen.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich kann mir vorstellen, als ihr angefangen habt, das Adventure Camp zu planen, dass ihr da ziemlich viele Ideen gehabt habt. Konntet ihr da alles umsetzen oder musst ihr euch auch von verschiedenen Dingen wieder verabschieden?
Ach, das ist wie beim Fußball, ne? Wenn man offensiv spielt und aufs Tor schießt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man irgendwann nochmal trifft. Mhm. Aber natürlich ist nicht jeder Schuss ein Treffer. Mhm. Also das gehört zum Spiel dazu. Wir haben damals einen Grundsatz gehabt, wenn man eine gute Idee gehabt hat, haben wir gesagt, dann schreiben wir das auf ein weißes Blatt Papier. Man schneidet was aus. Damals war es noch die analoge Welt, da gab es noch kein OneNote oder irgend sowas dergleichen. Und da haben wir das in einen Ordner abgelegt. Also jede Idee ein Blatt. Mhm. Und so hast du natürlich gewisse Geschichten halt irgendwann gesammelt und ein Repertoire aufgebaut. Wenn es dann mal an der Zeit war, hast du es nutzen können. Mhm. Meistens, wenn man das zu Papier bringt, hat man es ja eh abgespeichert, ne? Aber ja, dann, wir haben vieles probiert, das nicht funktioniert hat. Ja, aber wir haben es ja probiert. Und der Erfolg ist halt immer die Folge von etwas. Also wenn ich nichts mache, dann ist es so wie beim Lotto spielen. Da kannst du ja nur gewinnen, wenn du spielst, ne? Aber ja, so ist es.
Was hat gar nicht funktioniert und was hat funktioniert, von dem du vielleicht gedacht hast, das funktioniert auf keinen Fall?
Was gar nicht funktioniert hat. Das ist jetzt interessant. Da müsst ihr nur ein bisschen nachdenken. Also es sind so, Gott sei Dank, die großen Projekte, die wir gebaut haben, die haben alle funktioniert, sonst würde es uns auch nicht mehr geben. Mhm. Aber die haben vielleicht aus einem Grund funktioniert, weil wir uns lange über die Menschen beschäftigen und warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Also wir haben schon die Vorgabe, dass Erfolg planbar ist und machbar ist. Aber man muss sich halt wirklich von allen Seiten darüber beschäftigen. Was nicht funktioniert, sind spontane Geschichten, wenn man reagiert, wenn man meint, man müsste vielleicht auch auf einen Trend aufspringen oder vielleicht im Camping. Wir haben ja eine Naturwiese, einen Hochwasserbereich. Wenn man da versuchen würde oder irgendwie zu luxuriöses Klientel anzusprechen, weil man meint, die sind vielleicht kaufkräftiger wie andere. Das geht dann nach hinten los. Mhm. Das ist sicherlich auch mal passiert oder Werbezwecke, dass man sagt, schaltet mal Inserat in der Zeitung oder irgendwie sowas, das dann überhaupt keine Früchte trägt. Mhm. Ja, also das ist immer das ehrliche Marketing ist wahrscheinlich da das Bessere, wie dieses Präsentieren von, meistens ist es so, wenn das Ego zu groß wird oder ein Problem hat mit dem Ego, dann ist man stolz mit dem, was man hat und dann möchte man die Titelseite herzeigen und Prunk und Gloria und bla 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 und dann hast du verloren. Ne? Mhm. Also wir leben eigentlich mehr von der Software wie von der Hardware. Mhm. Und ja, deswegen, und wir kennen uns halt auch in vielen Dingen vielleicht gar nicht so gut aus. Also die neuen Medien dann mit Netzwerkmarketing und so weiter, das haben wir auch probiert intern, aber das funktioniert natürlich nicht. Das müssen wir dann Profis überlassen. Mhm. Wir sind aber auch nicht so groß, dass wir uns alles immer im besten Bereich leisten können, ne? Aber ja, das so Dinge, ja, meine Gerichte, Küche, irgendwas, ne? Irgendwelche Kontinente bekocht, vor denen wir zu wenig Ahnung gehabt haben. Ja, das ist bestimmt passiert. Ja.
Mhm. Okay, und was hat funktioniert, von dem du dachtest, dass das vielleicht nicht funktioniert?
Was nicht funktioniert, was ich gedacht hätte, ist vielleicht, dass manche Dinge besser funktioniert hätte, wie ich gedacht hätte. Also das, wir haben die kleinen schwarzen Häuser gebaut und dass die Nachfrage so extrem ist, das hätte man vielleicht nicht so vorgestellt. Mhm. Ja. Aber das ist halt, manche Dinge sind dann noch nicht so wie die Glaskugel, dass man das in die Zukunft so sehen kann. Also die haben natürlich eine große Stärke gehabt bei Corona und oder während Corona sogar, wo dann ein bisschen Tourismus wieder möglich war, weil sie halt einfach so für sich gestanden sind und nicht in einen Hotelgang, weil sie ja keinen Hotelgang nicht haben. Das mag so sein, aber das sind so Krisen, die kannst du auch gar nicht planen. Meine Frau, wenn jetzt da wäre, die würde wahrscheinlich schon sagen, dass ich einige Fehler gemacht habe, ja. Vielleicht habe ich die ja verdrängt.
Aber aus Fehlern lernt man ja immer wieder. Also
ja, ansonsten wäre es Dummheit.
Ja. Ja. Und hast du auch mal so richtig Zweifel gehabt?
Ja, gerade Zweifel natürlich immer von bei jedem Bauvorhaben natürlich. Mhm. Vor allem, wir können uns ja nur das eine leisten. Und wenn das halt überhaupt nicht funktioniert, dann haben wir schon ein Problem. Mhm. Also auch jetzt vor der Zukunft ist es so, dass es einfach beschäftigt. Ne? Ich meine, die Welt spielt verrückt. Die Kaufkraft in Deutschland geht zurück. Immer weniger Leute können in Urlaub fahren. Und trotzdem soll es das halt irgendwie noch wuppen können, die ganze Geschichte. Ne? Und soll ja noch Spaß machen und noch irgendwo eine gewisse Lockerheit haben. Ja, das wird eine Herausforderung. Also das macht schon Kopfzerbrechen. Ja, jetzt in der Bauphase. Wir haben eins der größten Bauprojekte gerade am Laufen und du kriegst keine Angebote, nur Tagespreise und du weißt überhaupt nicht, wo du hinten rauskommst. Ne? Wie teuer wird die ganze Geschichte? Das bereitet schon manchmal schlaflose Nächte, ja, das stimmt.
Was lässt dich da so am Ball bleiben?
Mein Interesse an der Welt und an der politischen Welt und zumindest das Gefühl zu haben, dass man Situationen rechtzeitig erkennt, wie. Gutes Beispiel, wir haben die Planung gemacht letztes Jahr im Herbst. Baubeginn war dann jetzt im Januar, Februar. Und die Pläne waren eigentlich noch so, dass wir mit Wärmepumpen und so weiter arbeiten. Dann 23. Februar war der fürchterliche Kriegsanfang. Und dann haben wir umgeswitcht und haben das ganze Energiekonzept vom ganzen Anwesen auf den Kopf gestellt und haben jetzt nochmal so eine Hackschnitzelheizung geplant, so dass wir komplett wegkommen von fossilen Brennstoffen. Mhm. Das ist so die Spontanität und auch das frühzeitige Erkennen, Jungs, das mit Russland und Gas, das wird nichts mehr.
Mhm. Würdest du sagen, dass das so die wichtigsten Eigenschaften sind, also Flexibilität und Spontanität, wenn man jetzt in dieser Zeit selbstständig eine Unternehmung startet?
Ja, also erstens mal ist wahrscheinlich die Menschlichkeit und der Respekt von anderen Menschen und Kulturen gegenüber. Das ist einmal eine Grundfähigkeit, die man mitbringen muss, denke ich mal. Wenn man in der heutigen Zeit mit Menschen blöd umgeht, so wie es in der Vergangenheit oft gemacht worden ist, dann kannst du deinen Scheiß oft selber machen. So, und das darf dann auch nicht funktionieren mehr. Und natürlich ist es halt einfach, dass man schon eine Aufgabe hat, auch für die Kinder und für die Nachwelt, dass der Planet noch lebenswert bleibt und wir können halt nicht raubbar machen und jetzt vielleicht nur eine Dekade günstig leben auf Kosten von den anderen. Also das kassiert ja durch die Presse und alles. Also wir müssen jetzt einfach den Wandel schaffen. Mhm. Und wir können nicht mehr einfach nur wachsen. Wir müssen auch die nächsten Projekte, wir nennen es halt immer intern die schöpferische Zerstörung. Das heißt kein Wachstum, sondern optimieren halt was Altes abreißen und vielleicht auf gleichen Mauern wieder was Neues, Wirtschaftlicheres aufbauen. Mhm. Und mein Kapitalismus ist eigentlich auf Wachstum ausgelegt, aber irgendwie müssen wir das anders schaffen.
Ja, also man hört so daraus, dass Nachhaltigkeit oder das Thema Ressourcen, die vorhanden sind, nutzen, so ziemlich große Rolle bei dir persönlich auch spielt. Wann bist du denn so zum ersten Mal mit diesem Thema in Berührung gekommen oder was war da so das Ausschlaggebende?
Das Ausschlaggebende ist so, dass Energie immer einen gewissen Preis hat. Und wir leben halt am Fluss und wir haben schon seit 70 Jahren Wasserkraft im Haus. Die haben wir vor 40 Jahren nochmal neu gemacht und dann schon gespürt, Mensch, da ist auch Kohle gespart, ne? Also das, wenn man nicht kaufen muss, sondern selber produzieren kann und irgendwie nicht angewiesen ist von Preissteigerungen, vom Strompreis, weil wir halt selber Strom machen, das kann ja auch Spaß machen. Und so ist es halt, dass wir dann mit Photovoltaik und Blockheizkraftwerke einen gewissen Autarkiegrad erreicht haben, der dann schon auch spannend ist. Und jetzt dann, wir leben ja zentral im Bayerischen Wald, das heißt, Käferholz wird es die nächsten Jahre noch geben, obwohl die EU jetzt natürlich fossile Brennstoffe oder auch Holz aus gedeckelt hat. Aber wir sind halt noch in diesem alten Programm mit dabei. Das heißt, die nächsten 10 Jahre wird's Brennholz geben und dann ist es nicht in Stein gemeißelt. Dann schauen wir halt, was die Zeit dann bringt und ob Hackschnitzel noch das Thema ist. Vielleicht auch nicht. Und wenn Wind noch kommt, dann machen wir das. Und dann sind wir halt nicht mehr abhängig von irgendwo anderen. Und das ist halt so, diese Planungssicherheit und das gute Gefühl, was man dann im Bauch hat, dass man sagt, man ist jeder Krise irgendwo, hat man da was dagegen zu setzen. Ja.
Mhm. Und also hast du das Gefühl, wenn Gäste jetzt hierher kommen in die Schnitzmühle, dass die dann auch mehr mit diesem Thema in Berührung kommen und sie vielleicht Umdenken stattfindet?
Ja, es hat in der Jugend sowieso. Und auch man sieht, dass es schon so gesehen wird, dass Naturplätze und mal so Dinge so lassen, wie sie sind, dass das auch sexy ist und auch schön ist, ne? Klar. Und ich sage halt immer, in der Zukunft wird es keine Grünen mehr geben, weil jede Partei grün denken muss, zum Beispiel. Das ist so, das können wir uns ja gar nicht mehr leisten. Ja, das kommt. Das kommt. Eigentlich müsste es ja schon lange da sein. Eigentlich müssten wir schon lange so denken, wir sind ja immer noch zu langsam.
Ja, diese Langsamkeit hat auch manchmal was Gutes, wenn man dann entschleunigt, aber natürlich bei also Veränderungsprozessen ist es immer eher kontraproduktiv.
Ja, das ist richtig. Also alles zu seiner Zeit. Also wenn man die 8 Stunden in der Arbeit ist, dann muss man da gut sein. Wobei, wenn ich sehr gut bin, dann reichen vielleicht auch 5 Stunden Arbeit. Und in der anderen Zeit muss man halt aktiv entspannen, ja.
Mhm. Ich habe gelesen bei der Vorbereitung, dass ihr das Konzept mit jemand erarbeitet habt, der sich viel mit der Zukunft beschäftigt.
Ja.
War das da damals auch schon Thema? Also diese Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Ressourcen schonen?
Durchaus, weil es gab ja 73 schon die erste Energiekrise. Also ist jetzt nicht so, dass es die erste ist, sondern das Land hat schon mehrere Krisen durchlebt und das war auch vor 25 Jahren war das schon ein Thema, dass man sagt, man kann keinen Raubbau an der Natur machen oder man lebt mit der Natur oder in der Natur. Klar war das schon ein Thema, dass man, ja, jetzt hat er mal den großen Gedanken gegeben, Eco-Camp statt Adventure Camp. Der war natürlich wirtschaftlich zu der damaligen Zeit noch nicht so möglich. Das war nur die Zeit vor Photovoltaikanlagen. Ja, aber Eco-Camp ist schon die Vision der Zukunft, ja.
Mhm. Wie schafft man das denn so innovativer zu denken oder eher den Trend so einen Schritt voraus zu sein?
Zum einen ist es so, Trendforscher zu beobachten, ein bisschen zu reisen, auch virtuelle Reisen, also nicht unbedingt jetzt immer nur ins Flugzeug steigen und irgendwo hinfliegen, sondern in der heutigen Zeit kriegt man selbst am Bildschirm schon Gespür für Länder, für Situationen. Statistiken lesen, wo sind die Märkte, welche Zeitschriften haben Probleme, welche boomen gerade, welche Podcasts werden gerade gern gehört und welche interessieren halt gar nicht. Und überall steht irgendwas geschrieben. Irgendwann heißt es immer, es ist immer eine gewisse Aussage drin. Und wenn man das versucht und im Umkehrschwung, was heißt es dann für uns? Welches Bild entsteht dann für uns? So kann man halt die Welt als Teil Ganzes sehen. Und insofern ist das alles eine globale Geschichte. Und bloß weil irgendwas in Südamerika funktioniert, heißt es noch nicht, dass es bei uns funktioniert, aber abgewandelt kann das schon funktionieren.
Mhm. Jetzt habe ich, weil du gerade Südamerika gesagt hast, und jetzt ist ja so der Bayerische Wald an sich so also eine besondere Gegend irgendwie. Was hat denn der Standort Bayerischer Wald für Vorteile?
Der Standort Bayerischer Wald hat einen Vorteil insofern, dass er viel Natur bietet, zum einen. Das gewisse Raue noch in der Bevölkerung, und wir haben kaum urbanen Raum, dann ist es eigentlich ein relativ, es war immer so das Armenhaus Bayerns, ne? Also das muss man so sehen, das kommt uns jetzt ein bisschen zugute, weil bei uns die Preiskultur relativ nieder ist. Die Oberbayern sind teurer dran gewesen mit die Zimmerpreise. Das heißt, wenn jetzt die erste Krise kommt, dann fahren sie vielleicht nicht mehr nach Oberbayern, sondern wird Niederbayern interessant. Insofern hat der Bayerische Wald natürlich Platz und richtig Entfaltungschancen. Es passiert auch viel. Es ist so, dass die Jugend nicht nur noch abwandert, sondern die gehen vielleicht bei 5 oder 10 Jahren vorhin, aber es kommen auch wieder viele zurück. Mhm. Dann kommt auch Wissen und neues Denken zurück. Wir haben nicht zu viel Industrie, aber wir haben ein bisschen Industrie, und Tourismus haben wir viel im Bayerischen Wald. Das muss man schon sagen. Und es hat natürlich auch eine gewisse Strahlkraft. Und wenn dann viel touristische Projekte da sind, die dann ökologisch auch noch denken und auch das Moderne und die Welt in dieser Region bringen, dann heißt es und hat es immer was Positives für so eine Region.
Ja. Was hat die denn damals dazu bewogen, hier was aufzubauen?
Was mich dazu bewogen hat, ist, ich bin hier geboren und habe dieses damalige Wilde vom Bayerischen Wald noch genossen. Ne? Ich war ja der Cowboy vom Schnitzmühlental, weil ich habe als Kind einen Pony gehabt, und dann bin ich halt da so rumgeritten und durch den Fluss mit und ohne Sattel und so weiter. Das hat mir schon taugt. Und dann bin ich halt nach München in die Stadt und habe mir das mal so angeschaut. Das war auch, ich habe halt zu der Zeit viel zu wenig Geld gehabt, dass ich die Stadt hätte genießen können. Insofern war es eigentlich nichts für mich. Ich habe es halt gemacht, und dann sind wir heim und haben da eine Vision gehabt. Und meine Eltern haben gesagt, wenn ihr was bauen wollt, dann könnt ihr es selber machen. Also wir schaufeln euch nettes Grab. Das ist schon auch, da ist man schon ein Stück weit dankbar, dass man eigentlich das zu der damaligen Zeit, weil wir waren ja nicht alt, erst so 3, 4, 25 damals, so gestaltet hat, wie wir uns das vorgestellt haben, ohne diesen Regelbuch der Hotellerie und Gastronomie. Und das kommt uns heute ein bisschen zugute auch, dass wir eine Lodge gebaut haben und kein Hotel. Und es gab damals mal so die Geschichte, da sind wir gefragt worden, ob das nicht mutig ist, im Bayerischen Wald eine Lodge zu bauen. Da haben wir das erwidert, dass wir gesagt haben, vielleicht ist es mutig, das 999. Landhotel zu bauen, in der Hoffnung, dass endlich das funktioniert. Und so sind wir halt nicht vergleichbar und haben halt so ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht. Und ja, das hat uns auch besser gefallen.
Ja.
Das ist so die Geschichte, ja.
Was hat euch dazu bewogen, so was Neues und Einzigartiges zu schaffen?
Weil es uns gefallen hat. Weil wir überzeugt sind davon und diese alte, traditionelle Geschichte uns einfach nicht gelegen hat. Und das ist ja zu langweilig, und die war ja damals zu der Zeit auch nicht so, dass die erfolgreich war. Man hätte da an irgendeiner möchtegern Tradition festgehalten, die nichts gebracht hat.
Mhm.
Und damals ging halt das auch so los, dass viele Menschen halt schon die Welt besser kennengelernt haben und uns selber erfahren haben und in Thailand im Urlaub waren und in Afrika mal waren, und denen hast du halt nichts mehr vormachen können, so mit so einer möchtegern Traditionslinie. Das können manche, die haben wirklich urige Geschichten, aber du kannst halt urig nicht bauen.
Mm-mm.
Und nicht neu kreieren. Also du musst ja dein eigenes Malbuch ausmalen. Und wir haben halt das so gesehen in der Architektur, die sich zurücknimmt und eigentlich mehr für Menschen da ist, so dass eigentlich der Mensch sich wohlfühlt in den Räumen und nicht so, wie es Designer gern haben, Mensch, wie cool und wie schön ist der Raum. Aber das funktioniert halt nur, wenn keine Menschen drin sind. Und für uns war halt mit dem Campingplatz, wir haben dann so 400-500 Leute am Campingplatz und 100 in die Zimmer, war das die meiste Atmosphäre ist, wenn Menschen da sind.
Ja. Ist ja alles eine Frage der Authentizität, also wie Räume wirken und wie Konzepte wirken. Und ich meine, das merkt man ja dann auch, ob sich Menschen wohlfühlen und wieder zurückkommen. Und genau. Wie habt ihr denn gemerkt, dass das Konzept Schnitzmühle funktioniert, wie ihr euch das ausgedacht habt?
Ja, das ist natürlich auch so schleichend über die Jahre und dann hast du deine Wachstumssteigerungen und dann kriegst du gewisses Feedback und die E-Mails und und wenig Verbesserungsvorschläge, sondern eher so Tipps, ob wir das auch schon mal angedacht haben. Das irgendwie, natürlich ist es unterm Strich, müssen die Zahlen funktionieren. Das gibt ja natürlich Stabilität und eigentlich auch die Kapitalkraft, dass man irgendwo richtig auf Kurs ist. Und wenn die richtigen Menschen kommen, so wie es das vorstellst, dann taugt er das halt einfach. Ne? Es gibt halt, man sieht halt auch das, wie sie ankommen. Die kommen manchmal sogar mit Anzug an und dann gehen sie halt aufs Zimmer, ziehen sie um und dann kommen sie extrem leger runter und tauchen halt einfach so ein in das Geschehen. Und es ist auch so, dass man in der Branche, ob es einem gefällt oder nicht, sagen muss, die größte Gastronomie Deutschlands ist McDonald's. Und halt nicht irgendein Fünf-Sterne-Hotel oder irgendein Restaurant oder so, ne? Sondern was ich damit sagen will, ist es entkoppelt von elitär. Und der Mensch ist nicht aus Natur aus elitär, sondern der wird oft irgendwie so im ehemaligen Kolonialstil irgendwo in irgendwas reingedrängt. Aber man ist von Natur her nicht so. Und wie soll man jetzt elitär sein, wenn man einen Campingplatz hat? Also das widerspricht sich ein bisschen. Und ja, wir haben eigentlich immer Geschichten gemacht für den Menschen, der Mensch im Mittelpunkt und nicht zwingend als Mittel.
Also das ist die Schnitzmühle so ein Ort, wo der Mensch aus dieser elitären Welt eigentlich wieder heraustreten kann und so einen Transformationsprozess durchmacht.
Ja, auch wir haben viele Businessgruppen bei uns und da ist es auch so, wenn man die Arroganz hat, dass man meint, man ist in der Elite, ja, dann ist man ja schon verbohrt. Also man muss die Türen aufmachen, frische Luft reinziehen und eintauchen in die ganze Menge. Das ist, elitär hat uns eigentlich in der Vergangenheit immer nur Probleme gebracht.
Und wie sollte dann der Mensch sein, dass es keine Probleme bringt?
Er soll einfach er selber sein. Ich denke, wenn er das Gefühl hat, dass es jetzt ihm emotional gut geht und er ist entspannt, dann braucht man keine materielle Geschichte oder elitäre Geschichte. Das heißt, es ist so, ist ein Gefühl. Also man ist irgendwo und sagt, Mensch, da taugt's mir. Ne? Da fühle ich mich wohl. Aber das ist, das kann eine Bank am Fluss sein und muss nicht zwingend irgendwo in einen Tempel sein. Ne?
Wann bist du entspannt?
Ach, ehrlich gesagt, oft gar nicht so oft, wie man glauben würde. Also wenn, dann muss ich schon dieses Tal ein bisschen verlassen und im Wald gehen mit dem Hund oder flussaufwärts am Fluss Kanu fahren oder so. Ja, menschenleere Gegenden vielleicht, ja.
In der Natur sein, wo man nicht vollgetankt wird mit
noch mehr Input, noch mehr ich muss und ich sehe. Ne? Natürlich ist das eine Berufskrankheit, wenn man jetzt irgendwo in die Stadt fährt. Ich sehe halt Geschichten, wie ist die Fassade verputzt oder was haben sie da für ein Material gemacht oder was haben sie da zweckentfremdet. Da entspannt man eigentlich relativ selten irgendwie. Also natürlich kann man das lernen und man kann auch mal die Seele baumeln lassen oder so, aber ich denke schon, für mich ist es so einfach mal irgendwo zum Sitzen und Stille genießen, ja.
Wie ist es denn, wenn du in Urlaub fährst, sammelst du dann da auch neue Impulse, die dann wieder hier in die Schnitzmühle mit einfließen oder versuchst du da wirklich komplett abzuschalten und das mal auszuklammern?
Nee, also komplett abschalten kann ich glaube ich nie. Das ist ja mein Art des Denkens, mein Art des Sehens. Es ist ja nicht ein klassischer Beruf, sondern man ist ja selbstständig, weil man das ja machen will. Und es ist ja freiwillige Entscheidung. Also man ist ja nicht gezwungen, das zu machen. Und man macht es ja irgendwo auch gerne. Und schöpferische Prozesse, die muss man immer leben. Für die muss man immer leben und brennen in irgendeiner Art und Weise. Deswegen ist es aber auch nicht belastend. Also wenn ich irgendwo bin und sehe irgendwas Schönes, genieße ich in dem Moment schon, dass es da schön ist und wie man sich da fühlt. Aber irgendwo du hast es ja auch gesehen. Und wenn ich das sehe, dann habe ich so die Gedanken, Mensch, das wäre ja für uns auch klasse. Das können wir ja da so machen und ja. Das passiert so nebenbei.
Und wie läuft dann so ein schöpferischer Prozess ab?
Also ein schöpferischer Prozess läuft ab, ganz klassisch, wir haben A, ein Problem oder B, einen Wunsch. Also man möchte irgendwie, ein Wunsch ist schöner, ne? Wünsche sind Vorboten des Tuns. Also man möchte hier irgendwas erschaffen in Form von, sagen wir mal, Spielplatz. So. Wie viel, dann geht man ran. Wer soll da spielen? Sind es Erwachsene, die spielen wollen? Sind es jugendliche Kinder oder alle miteinander? So. Dann ist es so, was können wir uns leisten? Was haben wir schon mal gesehen? Wo sind Spielplätze? Das Einfachste ist, weil ich bin des Öfteren mit dem Freundeskreis und Geländewagen in der Wüste gewesen und das ist ja der größte Spielplatz auf Erden. Mhm. Also haben wir eine Düne gemacht, haben wir 10 Lastwagen voll Sand aufgeschüttet und haben einen übergroßen XXL-Sandkasten gebaut. Und das ist der Spielplatz, der kann nicht kaputt gehen, der hat keine TÜV-Genehmigungen, die er beachten muss und so weiter. Und es spielt der Vater mit dem Kind und jeder hat einmal, wenn er richtig hinlangen kann, hat er seinen Spaß. Oder das nächste ist Goldwaschen im Fluss. Wir haben günstige Goldsets, so Anleitung, das ist eigentlich nur so eine Steilvorlage. Mensch, probier's mal, ne? Und man findet da Katzengold. Ich denke, es ist Katzengold. Müssen wir nachschauen.
Ob es echtes Gold ist,
aber ich denke eher, nein, es ist Katzengold. Und ja, das ist halt. Das macht halt Spaß, ne?
Also so, dass einfache Ideen meistens dann die besten sind?
Ja, natürlich. Ja. Das ist wie Fußballspielen, ne? Eine freie Wiese und einen Ball und die richtigen Jungs um einen rum und das passt. Mhm.
Was ist so die Tätigkeit, die alle Gäste in der Schnitzmühle mal ausprobieren sollten?
Was sie ausprobieren sollten, ist unser Essen. Ja, nee, es ist so, jeder für sich, auch in der Jahreszeit unterschiedlich, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, wir haben eine coole Wellnessabteilung, weil wir da einen Dschungel eingebaut haben und so. Ergibt jetzt wenig Sinn im August. Mhm. August, sage ich, geht's im Fluss oder im Badesee. Deswegen ist es so, es ist wandlungsfähig. Es hat zu jeder Jahreszeit eine gewisse Attraktivität. Mhm.
Was ist deine liebste Jahreszeit hier?
Eigentlich mag ich gerne im Frühjahr und im Herbst. Also im Herbst ist, man hat die Hauptsaison, diesen Sommer, in irgendeiner Art und Weise geschaffen und dann gibt's die schönsten Lichtstimmungen. Die Winter sind nicht mehr so stark, dass sie weiß sind, sondern die sind meistens, haben wir einen verlängerten November. Der Frühjahr ist natürlich so, wenn dann alles zum Wachsen anfängt und die Gerüche zurückkommen, das hat natürlich schon was. Mhm.
Ich habe jetzt gerade gedacht, du sagst, dass so Frühjahr und Herbst deine Lieblingsjahreszeiten sind, weil das so Jahreszeiten sind, die viel mit Wandel zu tun haben. Und
hier. Ach, das wäre schon fast ein bisschen poetisch. nee, da muss man ehrlich sein, im Herbst ist man eigentlich körperlich ein bisschen ausgelaugt. Ist man ganz froh, dass man dann die bisschen ruhigere Jahreszeit dann auch genießen kann und sich auch wieder freut drauf, dass man dann sich vielleicht im Schaffungs- und im Laborprozess wieder zusammensitzt und wieder das Jahr Revue passieren lässt und vielleicht wieder schaut, was man dann gut und was man schlechter gemacht hat und wo die Reise dann wieder hingeht.
Mhm. Was ist so die Vision für die nächsten Jahre?
Für die nächsten Jahre? Okay, also jetzt müssen wir erstmal den nächsten Winter packen. Und dann nochmal schauen, dass dieser Dreckskrieg endlich vorbei wird. Und dann ist es halt einfach die Vision, die Geschichte autarker zu machen, speziell im energiemäßig, logischerweise, jetzt nicht nur wegen Putin, sondern auch wegen dem Planeten. Also dieser Eco-Camp-Gedanke. Und dann ist es so, dass man einfach mal schaut, was für eine Spielwiese gibt's denn eigentlich noch? Ne? Bett und Tisch ist klar, hat man, aber geht man mehr in die Business-Strategie rein oder ist Wellness, Kosmetik noch am Markt oder gibt's ganz neue Märkte, die zu erschließen sind, an die man jetzt noch gar nicht gedacht hat, wie die neuen virtuellen Brillen, die es dann so gibt und diese virtuellen Kaufhäuser und ich sage jetzt mal, was kommt nach einem Online-Shop? Da kommt das virtuelle Kaufhaus. Was bedeutet das für uns? Ist das für uns auch eine Bühne? Und so muss man schon sagen, also man hat immer so 10 und 20 Jahrespläne, 10 und 20 Zielsetzungspläne. Die nächsten 10 Jahre sind natürlich, sagen wir jetzt so im wirtschaftlichen Bereich, wie ich gerade schon angesprochen habe, das ist schon Energie, die Kosten in den Griff zu kriegen. Mhm. Aber natürlich die Umsätze nicht als selbstverständlich zu sehen. Und wo sind die neuen Märkte? Und Und ja, das wird so ein Thema werden.
Okay, also offen sein für alles, was kommt.
Immer.
Immer.
Immer, ja.
Okay, jetzt habe ich eigentlich nur eine letzte Frage. Und zwar, also ich finde, es fällt voll stark auf, wenn man durch das Gebäude läuft oder durch die Anlage, dann stehen überall lustige, witzige Sprüche.
Ja, haben wir schon ein paar, gell?
Ja. Und also wenn du dir jetzt vorstellst, die Schnitzmühle würde zerstört werden und es wäre nur noch ein Spruch übrig und du könntest aussuchen, welcher Spruch das wäre. Was wäre dann, was wird dann noch dastehen?
Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen.
Schön.
Denke ich mal.
Ja.
Weil da eigentlich die ganze Kraft und alles drinsteckt, ne? In der Ruhe, in der Entspannung und im Überlegten. Und meistens ist, wenn alles weg ist, hat man ja dann Zeit. Und Neues zu kreieren, bedarf erstmal die Stille in sich gehen, sich sammeln und es ohne Schaum vom Mund wieder neu auszuarbeiten und das Richtige auf die Füße zu stellen, ja.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Vielen Dank fürs Gespräch. Es war sehr schön.
Das ist recht. Mir hat es auch gefallen.
Vielen Dank fürs Zuhören und für deine Zeit. Alle Infos und Links zur Folge mit Christian findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du deine Impulse mit uns teilen oder uns ein Feedback zum Podcast geben möchtest, dann schreib uns super gerne eine Nachricht an info@bergpull.de. Wir freuen uns, von dir zu lesen oder zu hören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.